Herr Klauser, im Moment hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Politiker hier so gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben. Da gibt es ja jetzt seit einer Woche ungefähr auch die Fehde zwischen Ihnen und drei Bürgermeistern. Sie haben ja neulich im Fernsehen gesagt, mein Gott, sonst rufen die wegen jedem Quatsch an. Und damals hat uns keiner informiert. Ist das der Sache zuträglich?
Ich denke, das gehört einfach mit zur Klarheit, dass man also an der Stelle auch einmal, wenn man in Diskussionen von dem einen oder anderen angegriffen wird, unter dem Stichwort, die Abgeordneten haben einfach gepennt, dann muss man einfach auch mal erklären, wie die Abläufe sind. Und dazu gehört eben auch, dass man weiß, dass also 116 Träger öffentlicher Belange, wie dieser Begriff so schön heißt, über Jahre mit dieser Pipeline befasst waren. Und wir ansonsten immer sehr gerne die Anregungen aufnehmen, um sie dann auch zu berücksichtigen. Hier gab es also ein solches Signal nicht, das ist sehr schade, aber ich sehe darin auch keine Brüskierung der drei Bürgermeister, sondern es gehört einfach mit zur Klarheit und Wahrheit. Das ist meines Erachtens auch im Moment nicht das Hauptthema, sondern die Frage ist, wie können wir zeigen, dass wir die Sorgen und Nöte der Bürger ernst nehmen? Das ist das, was mich als Landtagsabgeordneten in den letzten Monaten umtreibt. Wir haben über alle vier Fraktionen im Natur- und Umweltausschuss aus diesem Grunde ja auch beschlossen, eine Anhörung, wir haben es etwas anders genannt, einen runden Tisch zu machen mit dem Ziel, mehr an Informationen, mehr für Klarheit zu sorgen.
Da muss ich aber mal einhaken an diesem Punkt. Also ich kann zum Beispiel die Firma Bayer verstehen, die haben ja alles richtig gemacht und jetzt kommt diese große Diskussion auf. Und jetzt sagen Sie, die Diskussion ist bei uns. Wer hat denn den schwarzen Peter? Wer hat denn wirklich Schuld, wenn Landrat Thomas Händele sagt, das Verfahren ist zerstückelt worden? Wer ist da derjenige, der die Verantwortung trägt dafür? Doch nicht die Firma Bayer, das ist doch in der Politik entschieden worden.
Also ich glaube nicht, dass heute uns die Diskussion darüber weiterführt, zu sagen, wer hat den schwarzen Peter, sondern wo liegt die Lösung? So, und da sehe ich zurzeit für das Thema Baustopp dem Grunde nach nur einen Weg, der heißt eine gerichtliche Lösung. Da werden wir das erste Signal bekommen bei einem Termin heute Nachmittag bei Jürgen Büssow. Ich hatte ihn für die Bürgerinitiativen organisiert, wurde das Thema auch angesprochen. Wir müssen damit rechnen, dass der erste Gerichtsentscheid, weil jetzt noch eine zusätzliche Anhörung kommt, frühestens Ende September sein wird. Dort werden wir richtungsweisend die Information bekommen, gibt es tatsächlich unterschiedliche Sicherheitsstandards. Die Experten streiten sich. Ich kann es als Parlamentarier auch nicht entscheiden. Und das Gleiche gilt auch für das Thema Enteignungsgesetz. Sollte es denn verfassungswidrig sein, dann ist dort nachzuarbeiten.
Spielen wir doch mal die ganzen Szenarien durch, Herr Breuer. Sie sagten gerade schon, im Endeffekt müssen wahrscheinlich die Gerichte entscheiden. Das kann ja im besten Fall oder schlimmsten Fall, je nach Perspektive, bis vors Bundesverfassungsgericht gehen. Im besten Fall aus Bayers Sicht bauen Sie zu Ende, bekommen dann auch die Betriebsgenehmigung und leiten Gas durch und alles ist wunderbar aus Sicht von Bayer. Aber es kann ja jetzt auch sein, Sie bauen die Pipeline zu Ende und dann bekommen Sie die Betriebsgenehmigung nicht. Was passiert denn dann? Rückbau?
Also was wir haben ja gültige Rechtsgrundlagen. Wir haben also das Gesetz, was vom Landtag beschlossen worden ist und wir haben einen gültigen Planfeststellbeschluss und dieser Planfeststellbeschluss beinhaltet den Bau und den Betrieb der CO-Pipeline.
Aber da muss ja noch ein Gefahrenkonzept erarbeitet werden.
Genau, wir müssen zur Inbetriebnahme dieser Pipeline, müssen wir einen ganzen großen Satz an Nebenbestimmungen erfüllen. Dazu gehört auch der Gefahrenabwehrplan, auch andere Dinge, auch die Abnahmen, die durch die Bezirksregierung und den TÜV erfolgen müssen. Beim Gefahren- und Abwehrplan sind wir zurzeit ja dabei, diesen Plan mit den örtlichen Feuerwehren zu erarbeiten. Das heißt, die Vorarbeit ist von der Werksfeuerwehr in Dormagen umgesetzt worden. Wir haben diesen Gefahrenabwehrplan an die örtlichen Feuerwehren versandt, haben die ersten Rückmeldungen erhalten. Es gibt konstruktive Gespräche. Das hat schon dazu geführt, dass wir schon eine Revision, also schon einige Dinge in den neuen Gefahrenabwehrplan eingearbeitet haben. Und das Ganze wird so weit geführt, weil wir sind ja eigentlich aus den Nebenbestimmungen des Planfeststellbeschlusses, wird ja ganz klar gesagt, dieser Gefahrenabwehrplan ist mit den örtlichen Feuerwehren abzustimmen. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir alle Feuerwehren erreichen. Wir sind dabei, alle Feuerwehren anzusprechen, weil wir haben einen Beschluss, der gültig ist. Und dieser gültige Beschluss sagt, stimme den Gefahrenabwehrplan mit den Feuerwehren ab.
Aber und das läuft zurzeit. Es kann ja aus Bayer Sicht noch schlimmer gehen. Kommen. Sie bekommen die Betriebsgenehmigung, leiten meinetwegen auch Gas durch und irgendwann, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuh, sagt das Bundesverfassungsgericht, die obersten Richter, das mit dem Gemeinwohl, das stimmt so nicht. Und was passiert denn dann?
Also was wir hatten ja jetzt den ersten Erörterungstermin vor dem Verwaltungsgericht und aus dem ersten Erörterungstermin heraus sind ja keine Konsequenzen erfolgt. Wir haben eigentlich alles das, was gefragt wurde, vor Gericht klar darstellen können und wir gehen eigentlich davon aus, wir sind da sehr zuversichtlich, dass die Entscheidungen denn zu unseren Gunsten verlaufen, weil wir haben bis jetzt ja alle Genehmigungen noch voll erhalten.
Vielleicht denke ich da jetzt ja auch ein bisschen naiv, aber wenn das jetzt meine persönliche Pipeline wäre und ich würde da sehr viel Geld investieren, würde ich doch erstmal abwarten, wenn auch nur so ein Hauch von der Möglichkeit da ist, dass ich das Ganze vielleicht doch noch stoppen muss. Da wird doch sehr viel Geld ausgegeben. Warum bauen Sie mit so viel Kraft weiter? Warum geben Sie so viel Gas?
Ja, weil wir gültige Genehmigungen haben. Das wie bei allen Genehmigungen. Wenn Sie eine gültige Genehmigung haben für etwas, was da ist, ob es jetzt eben die U-Bahn in Köln ist oder unsere Pipeline, wenn eine gültige Genehmigung vorliegt, beginnt der Bau. Unabhängig davon, ob noch weitere Fragen geklärt werden. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, wir bauen mehr als die Hälfte der Strecke mit der Firma Wingas zusammen. Und das ist ja das, was auch die Synergien ausmacht. Das heißt, wir müssen auch mit der Firma Wingas zusammen bauen, weil die Firma Wingas baut. Deshalb sind die beiden Gründe dafür da, dass wir den Bau fortsetzen. Wir haben eine Genehmigung, wo wir bei jeder Baugenehmigung, die vorliegt, startet denn der Bau. Keiner nimmt eine Baugenehmigung und lässt sie dann ruhen. Sondern wichtig nach der Genehmigung ist ja auch der Bau, der dazugehört.
Die Radio Neandertal Sondersendung zur Bayer Kohlenmonoxid Pipeline durch den Kreis Mettmann auf der 97.6. Frau Roth, Sie kommen aus Hilden, Sie sind betroffen. Die Pipeline läuft an Ihrem Haus vorbei, wenn sie denn fertiggestellt und in Betrieb genommen ist. Jetzt haben wir gerade gehört, der Herr Breuer von Bayer sagt, ja, wir haben vor dem Verwaltungsgericht alles gesagt und das wird schon laufen. Sie sehen das genau umgekehrt. Sie sagen, die haben vor dem Verwaltungsgericht alles gehört und sagen, stopp das Ding, das wird Ende September passieren. Sagen Sie was.
Ja, da sind wir ganz zuversichtlich, dass es so passiert. Einfach, weil wir meinen, es sind viele Rechtsfragen offen, es sind viele Unklarheiten im Verfahren geblieben, die Bezirksregierung auch nicht geklärt hat. Und von daher kann unseres Erachtens der Richter auch nicht anders, als zu sagen, ihr könnt so ein gefährliches Verfahren nicht auf so juristisch dünnem Eis entscheiden. Ich bin aber der Auffassung, die Firma Bayer hat eine andere Strategie, wenn ich das mal übersetzen darf, was Herr Breuer gerade gesagt hat. Die Firma Bayer hat im Jahr 2004 einen Liefervertrag mit der Linde AG abgeschlossen über Kohlenmonoxid. Die Firma Bayer wird jetzt wahrscheinlich darauf spekulieren, die Leitung baldmöglichst in Betrieb zu nehmen und dann, bis das Aus vor dem Bundesverwaltungsgericht oder Bundesverfassungsgericht kommt, möglichst lange diese Leitung genutzt zu haben. Das können, wie Professor Muckel, der das Rechtsgutachten erstellt hat, durchaus 7-8 Jahre sein. Dann wäre die Leitung wenigstens die Hälfte dieser 15 Jahre sinnvoll genutzt worden und nicht gänzlich umsonst gewesen. Darauf spekuliert meines Erachtens Bayer und das ist die Erklärung dafür, warum wir hier mit derartigem Nachdruck an dieser Leitung gebaut wird, gegen alle Widerstände und gegen alle offenen Fragen.
Das ist ja ein harter Vorwurf, Herr Breuer. Wie stehen Sie dazu?
Also Pipeline-Projekte sind langfristige Projekte. Alle Pipelines, die gebaut werden, sei es welche für Erdgas, sei es auch unsere, sind darauf ausgelegt, mehrere Jahrzehnte in Betrieb zu sein. Das ist ja der Sinn der Pipeline, eine sichere und ökonomische Vernetzung von Standorten darzustellen. Und es geht nicht darum, ob jetzt einige Jahre etwas in Betrieb geht. Ich wüsste auch nicht, warum das mit dem Linde-Vertrag gekoppelt ist, weil wir haben Erzeugungsanlagen in Dormagen, zwei unterschiedliche. Und diese Erzeugungsanlagen in Dormagen sollen denn in diese Pipeline einspeisen. Also von daher gibt es eigentlich kein Zeitlimit für diese Pipeline.
Herr Lörgen, ist die Diskussion noch sachlich oder geht Ihnen das hier alles zu weit oder auch schon im Vorfeld? Das ist ja auch so die Position Ihrer Gewerkschaft, dass Sie sagen, mal Butter bei die Fische und nicht so viel politisch reden.
Also ich denke, sie wird natürlich emotionalisiert, das ist auf der einen Seite. Aber ich glaube, was das Beispiel hier ausmacht, ist natürlich schon ein sehr schwieriges, wenn auf der einen Seite die Bürger natürlich ihre Ängste haben, die muss man wahrnehmen, da denke ich, muss man auch eine Menge miteinander diskutieren. Aber was, glaube ich, auf der anderen Seite auch wichtig ist für einen Investor, ist letztendlich die Zuverlässigkeit. Das heißt, wenn ich dann vom Staat die Genehmigung habe und dann aber anschließend nicht weiß, ob ich es dann zu Ende bringen kann, weil dann entsprechend Kreise, Bürgermeister, die dann alle in dieses Verfahren wieder eingreifen, dann glaube ich, ist das ein Beispiel dafür, wie man natürlich es nicht einen einfach macht, in Deutschland noch zu investieren. Ich glaube, das kann so nicht sein. Also das geht für die chemische Industrie nicht.
Sie haben ja auch als Gewerkschafter Kontakt zu den Mitarbeitern, denke ich mal, von Bayer und anderen Chemieunternehmen hier in Nordrhein-Westfalen. Wie sehen die das denn? Werden die gerne darauf angesprochen oder sind jetzt alle dafür? Wie wird das in der Belegschaft so diskutiert?
Also ich denke, man muss natürlich sehen, die Belegschaft ist ja gewohnt, mit Chemie umzugehen. Also ich bin selber auch Chemielaborant vom Beruf her. Und wir sehen natürlich die Dinge unter dem Sicherheitsaspekt. Wir sind gewohnt, Sicherheitsstandards zu leben, zu arbeiten. Es gibt natürlich eine Menge sehr komplizierte Anlagen, technische Anlagen, aber das Handling kennen wir. Das heißt, von daher ist da auch das Bewusstsein und der Umgang mit solchen Anlagen etwas anderes, weil wir dem vertrauen. Und das muss man halt sehen. Also die Beschäftigten in der chemischen Industrie sehen das nicht als großes Gefahrenpotenzial, sondern wir gehen davon aus, dass wenn das wie die Anlagen, die wir auch sonst betreiben, entsprechend sicher ist und entsprechend begutachtet ist, dass das dann auch in Ordnung ist, dass sowas betrieben wird.
Also, wir haben jetzt gehört, es stehen zwei Seiten gegeneinander. Einmal der Wirtschaftsfaktor gegen die Ängste. Unter dem Deckmantel des Allgemeinwohls, Herr Händele, vielleicht erklären Sie uns das mal. Was ist denn das Allgemeinwohl hier?
Ja, zunächst mal noch ein Punkt, der so nicht stehen bleiben kann. Also der Eindruck wird ja erweckt, als würden die Privatkläger, und wohlgemerkt, es klagen nicht die Städte, es klagen Private, die Einwendungen gemacht haben, die von uns unterstützt werden, selbstverständlich. Denen stehen wir an der Seite und das tun wir. Und da sollte nicht der Eindruck erweckt werden, als wenn wir uns hier ein Recht rausnehmen würden, das nicht der Fall ist. Und da ist genau der Punkt, an dem es auch aus unserer Sicht kritisch wird. Es ist die Eile, die uns stört. Es ist der Punkt, dass man hier wirklich vollendete Tatsachen schafft. Ich sage Ihnen ganz deutlich, wir sind sehr häufig dabei, als Kreis auch sofortige Vollziehungen umzusetzen. Wenn dann geklagt wird, dann machen wir nicht die Macht des Faktischen. Zum Beispiel einen Ausländer abschieben. Wenn der nämlich erstmal im Flugzeug sitzt, dann kann das Gerichtsverfahren auslaufen, wie es will. Es ist dann nicht mehr zurückzuholen. Das ist genau der Punkt. Wir denken, dass die Bürger, die hier klagen, ein Recht wahrnehmen und es gibt eine sofortige Vollziehung.
Aber was ist das Allgemeinwohl?
Ich verstehe das Allgemeinwohl nicht. Kann ich Ihnen sagen. Wir haben abzuwägen zwischen der Sicherheit der Bürgerinnen vor Ort und dem Privatvorteil der Firma Bayer. Das muss man ganz deutlich sagen. Der Landtag hat ein Gesetz verabschiedet, wo er sagt, ich schätze die ökonomischen Vorteile der Firma Bayer so hoch ein, dass ich sogar so weit gehe, ein Verfassungsrecht mit einem Gesetz zu beschränken, nämlich die Möglichkeit der Enteignung zu machen. Das ist die Entscheidung des Landtags. Da sagen wir, in der Abwägung ist nicht ausreichend berücksichtigt worden, dass es auch noch einen anderen Aspekt gibt, nämlich die Frage der Sicherheit vor Ort. Gleiches gilt für das Planfeststellungsverfahren. Das ist ein ganz anderes Verfahren. Da sagen wir, die Sicherheit der Bürger und Bürger vor Ort ist höher zu wägen als das, was an ökonomischen Vorteilen für den Antragsteller, das ist die Firma Bayer, dabei rumkommt.
Herr Breuer, kommen Sie da nicht manchmal ins Grübeln? 38.000 Menschen, das sind ja schon sehr, sehr viele Menschen. Macht man sich da nicht vielleicht manchmal so vorm Schlafengehen doch mal den einen oder anderen Gedanken, ob das alles so okay ist?
Also was für uns wichtig ist, ist die Fragen eben aufzunehmen, diese 38.000 Menschen. Ich meine, das ist auch das, was der Löllgen gerade sagte. Es ist so, ich selber, wie der Löllgen auch, arbeite in der chemischen Industrie. Unsere Firma hat seit 60 Jahren Wissen mit dem Stoff Kohlenmonoxid. Wir betreiben Chemieanlagen. Wir betreiben Chemieanlagen, die auch Kohlenmonoxid produzieren und Kohlenmonoxid weiter umsetzen. Und das ist eigentlich das, was wir an Erfahrung haben. Und diesen Erfahrungswert, den haben wir ja eigentlich in dieses Projekt mit hineingegeben. Das ist eigentlich das, was auch wichtig ist, dass wirklich gesagt wird, alles das, was wir an Wissen dazu haben, geht in dieses Projekt hinein. Und wir nehmen eigentlich auch noch das Wissen des TÜV und der Bezirksregierung dazu, um einen Standard da an der Stelle zu erreichen, der bis jetzt noch nicht da war. Und das ist eigentlich das, was wir den 38.000 Menschen auch eigentlich sagen möchten. Wir möchten sagen, wir haben Erfahrung damit, wir arbeiten mit dem Stoff und wir setzen das, was an Sicherheitsmaßnahmen möglich ist, setzen wir auch da rein in dieses Projekt.
Herr Breuer, aber ich muss da mal fragen, ich verstehe das schon, dass Sie sagen, wir haben so viel Know-how über Jahre, Jahrzehnte, dass wir eine sichere Pipeline bauen. Okay, aber wo ist das Allgemeinwohl? Es geht doch hier nur um den Profit von Bayer.
Das Allgemeinwohl stellt sich dadurch dar, der Löggen gerade auch sagte, dass in Nordrhein-Westfalen insgesamt 170.000 Menschen mit der chemischen Industrie beschäftigt sind. Das heißt, alles das, was von dieser Pipeline beispielsweise abhängt, allein bei Bayer sind 3.000 Mitarbeiter mit dem Stoff Kohlenmonoxid beschäftigt. Das heißt also, es gibt insgesamt 3.000 Mitarbeiter, die Kohlenmonoxid weiterverarbeiten zu hochwertigen Kunststoffprodukten. Diese hochwertigen Kunststoffprodukte gehen eigentlich in den Raum Nordrhein-Westfalen. Alles das, was Sie kennen, so eine Entwicklung wie die CD, ist hier in Nordrhein-Westfalen entstanden. Wenn Sie da nicht mehr die Möglichkeit haben, diesen wirklich Innovationsfaktor zu nutzen, geschieht ja das, was ja auch gerade gesagt wurde. Es blättert ab. Es wird so sein, dass dann über die Zeit dieses Innovationspotenzial nicht mehr genutzt werden kann und damit eigentlich auch das Allgemeinwohl über das, was das Werk hinaus zeigt, eigentlich denn auch dabei verloren.
Ich muss da nochmal einhaken, was das Allgemeinwohl angeht und auch die Arbeitsplätze. Da ist ja auch schon mal die Firma Daimler-Benz gescheitert. Die hat im Schwäbischen, wollte sie eine Teststrecke bauen und am Ende haben dann die obersten Verfassungsrichter gesagt, nee, das reicht nicht, Arbeitsplätze mit dem Allgemeinwohl gleichzusetzen. Macht Ihnen das nicht Sorge, dass es da vielleicht dann doch einen Präzedenzfall gegeben hat und dass Sie da auch dran scheitern könnten?
Nein, wir sehen das eigentlich so, dass der Landtag eigentlich auch diese Fragen bei der Gesetzesgebung eingehend geprüft hat. Also diese Dinge sind ja damals dann eigentlich mit geprüft worden. Das war ja auch das, was aus dem Landtag herauskam. Und deshalb ist das Gesetz da ja auch so umgesetzt worden.
Vielleicht nochmal die Frage an Herrn Händele. Sie haben ja gerade auch ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Gemeinwohl ist ja auch immer die Frage, von welcher Seite ich das betrachte, die Perspektive. Vielleicht nochmal zwei Sätze. Wie wird das Ganze denn wirklich definiert? Also wenn man das mal im Lexikon nachschlägt, sind es ja Seiten. Wie würden Sie das kurz definieren?
Ja, also hier würde ich direkt die Frage stellen, gibt es eigentlich eine Vereinbarung zwischen der Landesregierung und der Firma Bayer, dass wenn man diese Leitung baut, die Arbeitsplätze also garantiert werden?
Ja, das muss doch der Herr Klauser wissen.
Das hat man nirgendwo gefunden. Also ich habe es im Gesetzestext nicht gefunden, ich habe es auch nicht in der Begründung zu diesem Gesetz gefunden. Das heißt, es gibt also einen einklagbaren Anspruch, wir bauen die Pipeline oder lassen die zu und ihr haltet dafür die Arbeitsplätze überhaupt nicht. Deshalb ist das eine schlichte Vermutung zu sagen, das bleibt dann alles zur Stabilisierung des Industriestandorts. Nein, wir haben da eine Herstellungsanlage in Uerdingen und diese Anlage produziert das, was am Standort gebraucht wird. So, und hier ist eben das Stichwort Versorgungssicherheit gefallen. Die Anlage wird keineswegs aufgegeben in Uerdingen, sondern es werden Überschusskapazitäten von Dormagen nach Uerdingen transportiert über 77 Kilometer. Das ist natürlich ein großer wirtschaftlicher Vorteil, den will ich nicht verkennen. Aber die Frage muss ich abwägen gegenüber dem, was ich auf der anderen Seite habe. Und das ist dann das Allgemeinwohl, nämlich die Frage, wie hoch ist der Gefährdungsgrad für die Menschen hier vor Ort?
Herr Klauser.
Da sagen wir deutlich, das ist in unserer Abwägung, kommen wir zu einem anderen Ergebnis als Landtag, aber auch als die Bezirksregierung, was die Planfeststellung angeht.